Liebe Sportfreunde, mein heutiger Gast Stefan Reisinger hat einiges erlebt und gesehen im Fußball, als Spieler wie auch als Trainer. In der heutigen Folge erzählt er Anekdoten aus dieser Zeit. Wir unterhalten uns ausführlich über Taktik im Fußball und wie sich diese in den Jahren verändert hat. Er verrät, welche Stürmer seine Vorbilder waren und mit wem er als Aktiver am liebsten stürmte. Außerdem erfahrt ihr, warum er über sich selber sagt, ich bin ein schlechter Verlierer. Viel Spaß mit der heutigen Folge Sportsfreunde. Kurze Info, bevor es losgeht. Die heutige Folge habe ich im August 2024 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Hey Stefan, ja, nochmal vielen Dank, dass du hier im Podcast Sportsfreunde dabei bist. Ja, du bist ehemaliger Fußballer. Ich habe auch gesehen, du warst oder bist Trainer. Was hat dich zum Fußball gebracht? Warum Fußball?
Warum Fußball ist natürlich immer eine gute Frage und natürlich eine Frage, die man jetzt nicht nur mit einem Satz beantworten kann. Natürlich hat alles angefangen in Kindheitstagen hier beim SV Essenbach, wo ich halt aufgewachsen bin. Sage ich mal, mit 5 Jahren bin relativ früh schon zum Fußball gekommen und habe auch da meine Begeisterung, wie mir das so geschildert wurde, auch in der Kindheit schon sehr, war da der Fußball schon sehr, sehr prägend für mich als Spielzeug. Also für mich gab es da eigentlich nur Fußball. Hatte auch das Glück, dass ich, sage mal, schon relativ talentiert war, auch als Stürmer. Also ich war von Anfang an auch eigentlich nur offensiv eingesetzt. Also Stürmer vorne, wollte immer auch Tore schießen. Klar bin ich zwischendurch, musste ich auch mal im Tor aushelfen, aber das war dann weniger gut. Aber ansonsten bin ich eigentlich immer im Sturm geblieben. Das hat sich auch, sage ich mal, mein ganzes Karriere eigentlich auch durchgezogen, immer offensiv, denke ich, dass ich auch jetzt noch so drin, gern Tore schießen, auch, sage ich mal, geil sein, Tore schießen zu wollen. Es war früher schon so, habe dann auch im Jugendbereich schon relativ viele Tore geschossen, also hatte da schon auch ein gewisses Näschen dafür. Und dann bin ich in jungen Jahren zur Spielverein Landshut gewechselt. Das ist jetzt, sag mal, das war dann der größere Stadt hier, also in Niederbayern ist es natürlich in der Nähe von München, wo ich dann da bei der Spielverein Landshut 10 Jahre war. Das war eigentlich auch super, weil es einfach erstens von der Nähe her gut war. Mein Onkel war ein bisschen so mein Unterstützer damals. Mein Onkel Robert, der auch sehr fußballbegeistert war, der mich da immer begleitet hat zu den Spielen oder auch abgeholt oder zum Training auch gebracht. Also der war sehr begeistert da und immer sehr ehrenamtlich, auch sehr engagiert in den Vereinen oft. Und ja, das war eine super schöne Zeit. Damals war natürlich auch die Struktur im Jugendbereich auch eine andere. Du hast trotzdem gegen die großen Vereine schon gespielt. Da gab es noch keine Jugendbundesliga. Das war super mit der Spielverein Landshut. Da waren wir schon in den höchsten Jugendligen, also in der B-Jugend. Bayernliga damals, A-Jugend-Bayernliga, hast da trotzdem auch gegen Bayern München gespielt. 60 gegen Ingolstadt, Augsburg. Die ganzen Vereine, sage ich einmal, im südbayerischen Raum, und du konntest dir auch mit den Besten in deinem Jahrgang messen. Natürlich gab es im Jugendbereich auch diverse Auswahlsachen wie Kreisauswahl, dann angefangen Niederbayern-Auswahl, Bayern-Auswahl, wo man dann auch hin und wieder bei Lehrgängen dabei waren, aber am wohlsten hat man sich eigentlich schon immer im Verein gefühlt und habe dann auch das Glück gehabt, dass ich oft auch schon immer auch schon bei den Älteren eine Jahrgangsstufe höher dann auch mittrainieren konnte oder auch schon mitspielen, wenn ich jetzt ältere C-Jugend war, dann manchmal schon in der B-Jugend, ältere D-Jugend schon in der C-Jugend. Ja, und unabhängig davon hatte ich eigentlich trotzdem immer einen gewissen Torriecher und war eigentlich immer auch für Tore gut, was natürlich, sage ich mal, als Stürmer natürlich schon in gewisser Weise wird man oft halt auch als an Toren gemessen und hatte dann später auch das Glück, im Seniorenbereich dann damals war Spielverein Landshut noch relativ hoch in der ersten Mannschaft. Die haben da schon Bayernliga gespielt. Also Senioren-Bayernliga, das war damals die vierthöchste Liga. Da durfte ich dann als A-Jugendlicher, da konnte ich da schon mittrainieren. Habe auch schon Einsätze dann gehabt. Leider ist die erste Mannschaft dann da abgestiegen in die Landesliga. Kam aber dann ein Trainer mit dem Helmut Wirth, der schon auch auf regional gesetzt hat, da auf junge Spieler gesetzt hat. Das ist natürlich auch ein bisschen, du brauchst schon ein bisschen auch ein Glück, dass du einen Trainer auch hast, der auf einen natürlich auch setzt. Und dann musst du die Chance halt ein bisschen beim Schopfe packen. Ich denke, da musst du dann halt gucken, dass du das schnellstmöglich performst, dass du, da hatte ich dann auch guten Lauf gleich, habe auch gleich Tore gemacht. Und dann ist Greuther Fürth, damals mit Roland Seitz, war damals Cheftrainer bei Greuther Fürth Amateure. Die haben in der gleichen Liga mit uns gespielt, sind da aufgestiegen, und der ist, sagen wir mal, gegeneinander auch gespielt. Ich war da einer der besten Torjäger in der Liga, und der hat mich dann zu Greuther Fürth geeist, beziehungsweise hat mich davon überzeugt dann. Das war dann auch, ja, habe ich auch ein bisschen überlegt. Es gab auch andere Optionen. Auch zum ersten Mal, sage ich mal, ein bisschen weiter von zu Hause dann weg. Die haben dann auch unter Profibedingungen trainiert, Greuther Fürth. Amateure war das damals.
Was waren das für andere Optionen? Kannst du das sagen?
Ja, zum Beispiel auch damals schon Wacker Burghausen oder einfach auch naheliegende Sachen, höherklassige Sachen, Regensburg auch. Ja, in Regensburg, die waren damals aber Regionalliga, glaube ich. Und Greuther Fürth Amateure war damals Bayernliga. Das war die vierthöchste Liga damals. Und ich habe mal gedacht, ja, wenn das gut läuft, eine Liga erstmal höher. Und wenn es wirklich sehr gut läuft, weil du wusstest ja auch nicht, wie du dich als Spieler an die, sage ich mal, Trainingspensum, wie schnell du dich daran gewöhnst, weil wir haben da unter Profibedingungen trainiert, unter anderem dann auch mit zum Beispiel der Heiko Westermann, der war da auch ein Spieler, der da mit mir damals bei Greuther Fürth Amateure auch war, so mit der bekannteste, der wo dann auch mit mir, sage ich mal, auch gleichzeitig dann in die Profis hochgekommen. Ich hatte dann, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich hatte dann bei mir ist dann am Anfang auch sehr gut gelaufen. Ich habe mich da relativ schnell an das Trainingspensum angewöhnt. Hatte dann zur noch Vorrunde, ich weiß es gar nicht mehr, 20 Spiele und 21 Tore. Und
Nicht
da bist
schlecht.
du natürlich, das ist natürlich auch, sage ich mal, es war super. Also für mich ist auch super gelaufen, hat mal gute Mannschaft, guten Teamspirit. Ja, und wie es dann oft so ist, dann war bei den Profis oben war ein Wechsel. Oftmals der Trainerwechsel in der zweiten Liga bei Greuther Fürth. Und es ist ja schon ein Verein, damals mit dem Helmut Hacker auch, wo sie jetzt auch noch bewahrheitet, Greuther Fürth, das ist so ein Ausbildungsverein, der natürlich auch immer junge Spieler auch entwickeln will, eventuell auch, um, sage ich mal, Mehrwert zu generieren, um Ablöse zu generieren oder einfach aus der eigenen Jugend oder aus der eigenen Verein der Spieler hochzubringen. Und der Eugen Hach hat uns dann mittrainieren lassen, und ab dem Zeitpunkt waren wir dann auch oben dabei, zweite Bundesliga damals. Wobei ich natürlich sagen muss, war natürlich damals sehr, sehr starke Konkurrenz, zweite Liga. Also die hatten da wie Amanatidis im Sturm, Kiyoyo, Rösler, Ralf Hasenhüttl zum Beispiel, der war auch, war einer meiner ersten Zimmerkollegen auch, mit dem ich am Zimmer war. Und ja, das waren natürlich auch schon erfahrene Spieler, aber natürlich auch Spieler mit enormer Qualität, wo es natürlich als Junge jetzt auch nicht so einfach war. Und für mich war es einfach dann die Entscheidung, mein Vertrag ist halt dann mal, ist dann ausgelaufen, ein Jahr später. Und ich habe mir halt gedacht, wo hast du vielleicht mehr Möglichkeiten auch, weil es war einfach eine sehr starke Konkurrenz. Und da habe ich mir gedacht, wo hast du vielleicht Optionen, auch mehr Spielzeit zu generieren? Und habe mich dann entschieden, da gab es die Anfrage auch von Wacker Burghausen. Die waren damals auch zweite Bundesliga. Und habe mich dann dafür entschieden, zu Wacker Burghausen zu wechseln. Und das war dann im Nachhinein schon ein super Schritt einfach für mich, weil ich einfach vom ersten Tag an da, Rudi Bommer war damals Trainer. Also habe mich super wohl gefühlt. Wir hatten super Team Spirit, eine geile Truppe. Und eine Mannschaft, die natürlich auch immer gegen den Abstieg gekämpft hat, so ein kleines gallisches Dorf damals in Burghausen, aber waren wirklich auch gute Bedingungen und auch gute Jungs, super Manager mit dem Kurt Gaukler, der zusammen dann mit Rudi Bommer den Verein da über Jahre dann nach oben geführt hat. Die hatten sie dann auch etabliert in der zweiten Bundesliga und das war für mich genau der richtige Schritt, weil da konnte ich mich, da war es gut entwickeln und habe auch meine Einsätze gehabt. Auch im ersten Jahr dann hatte ich, glaube ich, 9 oder 10 Tore in der zweiten Liga dann gemacht. Also das war eigentlich, da war ich 20 Jahre oder so, 20, 21, das war dann schon gut, zweite Liga. Und das zweite Jahr war dann noch besser, da kam dann der Markus Schupp. Da habe ich dann 15 Tore gemacht. Das war, sag mal, als deutscher Stürmer schon gut. Und dann hatte ich einige Angebote und war damals sehr, muss ich schon sagen, sehr heimatverbunden. Also ich habe mich schon im bayerischen Raum sehr wohl gefühlt und habe mich eigentlich trotz halt mir Angeboten aus der ersten Liga, unter anderem Frankfurt, Duisburg, die waren damals alle in der ersten Liga, für 60 München damals entschieden, zweite Liga auch. Und war das erste Allianz Arena dann auch große Euphorie, Erwartungshaltung, Aufstieg. Und das lief natürlich dann nicht. Das war ein neues Umfeld. Das lief für mich persönlich dann auch schlecht. Das war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und bin dann nach dem einen Jahr, muss ich schon sagen, das hat mir auch karrieretechnisch, das war zum ersten Mal, wo es dann nicht steil bewogen ging, sondern radikal nach unten, weil ich einfach auch von der Quote her, von meiner Leistung her, auch da auch total dann auch verunsichert war. Die Spielweise, das Kennenlernen, das hat, sagen wir, die Integration, das hat einfach überhaupt nicht funktioniert so. Und war dann eigentlich auch dann nach einem Jahr wieder froh, bin ich zu Greuther Fürth zurückgewechselt, auch zweite Liga, weil ich mir gedacht habe, hier habe ich wieder die Möglichkeit, zur alten Stärke zurückzufinden, weil ich einfach das Umfeld da kenne und auch offensive Spielweise, auch Trainer, gute Trainer gehabt mit Benno Möhlmann, mit Bruno Labbadia, die mir auch da nochmal extrem weiterhelfen konnten. Und bin dann, hatte da auch insgesamt 3 gute Jahre, wo ich dann danach zum SC Freiburg dann gewechselt bin. Also das waren erste Liga damals.
Das ist die erste Liga, ja.
Ja, erste Liga, das muss ich schon sagen, das war schon nochmal ein wahnsinniges Ziel von mir und auch ein Traum, weil ich einfach damals die Möglichkeit nicht ergriffen hatte, damals in die erste Liga zu wechseln, sondern lieber in der zweiten. Das war im Nachhinein schon ein Fehler, weil wenn du die Chance hast, die erste Liga zu wechseln, ja, dann musst du das wahrnehmen, weil erst einfach das Schönste ist, man strebt ja eigentlich auch nach ganz oben. Und es ist ja nicht so einfach, da immer dann auch da wieder hinzukommen. Und es hat mich auch wirklich auch wahnsinnig angespornt, da im letzten Vertragsjahr da auch nochmal bei Fürth alles rauszuholen, weil ich ja dann schon 26, 27 war, wo vom Alter her dann auch schon schwierig wird. Und dann war ich echt glücklich. Robin Dutt damals super Zeit auch gehabt in der SC Freiburg. Der hat mich zum SC Freiburg dann geholt. Dann war auch wieder ganz was anderes. Auch ein super geführter Verein. Auch ruhig kannst dich super entwickeln. Auch der Verein in sich. Natürlich auch sieht man ja jetzt, was die letzten Jahre da entwickelt haben. Hatte da mit Robin Dutt wirklich einen super Trainer auch, wo wir auch unsere Ziele immer erreicht haben. Klassenerhalt war damals immer Ziel. Jetzt mittlerweile haben sie schon andere Ziele. Auch Markus Sorg hatte ich auch kurz noch und auch den Christian Streich dann noch, der wo ja dann auch über Jahre da Trainer geblieben bin. Ja, und dann hatte ich aber nochmal die Möglichkeit, es war dann, ich bin ja schon vom Alter her dann relativ, war ich dann schon fast an die 30 und hatte dann nochmal die Möglichkeit zu Fortuna Düsseldorf. Ich wollte nochmal irgendwie nochmal was Neues probieren, mich neu nochmal beweisen. Es war natürlich auch nochmal eine geile Sache, das muss man sagen. Fortuna Düsseldorf, erste Liga, Norbert Meyer, der wo mich damals auch zum MSV Duisburg erste Liga holen wollte, der hat mich dann da Fortuna Düsseldorf erste Liga nochmal geholt. Alles war schon, das war schon nochmal super Erlebnis, als überlegst. Persönlich super auch für mich dann am Anfang, zwar noch nicht so, aber dann auch gut. Leider sind wir dann am letzten Spieltag unglücklich abgestiegen, aber vom ganzen Umfeld, von der Region her, ja, auch da war ich einmal außerhalb, sag ich mal, eher mal außerhalb von Süddeutschland, Da war super Zeit auch, die Fans auch sehr, sehr super Unterstützung, auch Rheinländer war auch gute Kultur und war sensationelle Stimmung. Das Einzige war einfach schade, dass wir dann am letzten Spieltag abgestiegen sind. Ja, und dann ging es weiter über, dann hatte ich nochmal so eine Möglichkeit, damals 1. FC Saarbrücken auch nochmal kurz, dritte Liga damals, Abstiegskampf auch. Wobei ich sagen muss, das, ja, das war dann, das hat einfach nicht so gematcht. Deswegen bin ich, war ich da auch nur kurz bei Saarbrücken. Wir haben da auch leider Klassenerhalt auch nicht geschafft und bin dann eigentlich auch relativ schnell ins Trainerbusiness dann auch reingekommen. Hatte das Glück, dass ich damals dann bei der Spielvereinigung Unterhaching über Manni Schwabl, bei Unterhaching da reingekommen bin, auch erste Erfahrungen zu sammeln, selbst eine Mannschaft zu trainieren, sage ich mal, angefangen mit der U16 bei der Spielbahn Unterhaching im Nachwuchsleistungszentrum, dann später die U19 von der Spielbahn Unterhaching und dann hatte ich den Anruf von Michael Wiesinger, das hat sich dann auch irgendwie spontan ergeben, der hat einen Co-Trainer gesucht. Mich hat natürlich der Herrn Profi, also der Herrenbereich schon auch mehr interessiert. Der hat dann einen Co-Trainer gesucht, damals Elversberg, also es war Elversberg, damals noch Regionalliga, Aufstiegskampf, sind wir auch Meister geworden. Leider haben wir die Aufstiegsspiele nicht geschafft. Damals gegen Haching auch. Haching ist dann aufgestiegen, Elversberg nicht. Und bin dann mit Michael Wiesinger weiter zum KFC Uerdingen, damals nur in der Regionalliga, war so ein Investor-Club damals, so ein russischer Investor.
Ich erinnere mich, ja.
Ja, war aber eigentlich auch echt tolle Erfahrung, auch da auch wieder im Rheinland. Also ich muss sagen, auch von den Leuten her und auch das Projekt selber, klar, der hat wahnsinnig viel Geld da investiert, auch teilweise mit Spielern, die, sage ich mal, schon ein bisschen auch vom Alter her bisschen auch über den Zenit waren. Aber das hat natürlich in der Regionalliga trotzdem auch gleich, also der wollte gleich, der ist ja aufgestiegen, Oberliga, Regionalliga, und dann wollte er gleich wieder aufsteigen. Ja, und da war natürlich trotzdem ein Druck auch da, aber ja, er hat dann auch noch mit Trainer gewechselt, weil er einfach das Ziel hatte, da nochmal gleich wieder aufzusteigen. Dann war mit Stefan Krämer zusammen. Der hat es dann auch gut gemacht und wir haben es auch über die Entscheidungsspiele gegen Waldhof Mannheim, das waren auch tolle Erlebnisse, sind wir in Mannheim dann aufgestiegen in die dritte Bundesliga und war ich dann auch lieber auch länger. Klar, dann gab es auch einige Trainerwechsel. Ich hatte auch hin und wieder dann auch, war ich als Teamchef einmal tätig oder als Interimstrainer, weil ich die nötige Lizenz auch noch nicht hatte, weil es ja doch ein sehr langer Weg ist. Ich habe zwar relativ früh angefangen, mit den ganzen Trainerlizenzen. Ist schon ein sehr langer Weg, bis du da dann mal reinkommst, wenn du jetzt auch nicht so die brutale Unterstützung von einem Verein auch hast, dass du da bei das machen kannst. Und ja, das war dann 4 Jahre Projekt Uerdingen, dann ging es weiter wieder zurück. Dann war ich kurze Zeit mal als Lehrer tätig an der Schule. Das war auch eine tolle Erfahrung, weil der Verein war dann in der Insolvenz. Hatte ich kurze Zeit auch nichts und dann gab es einmal die Option, weil ich bin gelernter Bankkaufmann und habe auch Wirtschaft studiert, so mit Finanzen und Controlling und habe dann an der Schule auch, sage ich mal, so Wirtschaftswissenschaften unterrichtet und Rechnungswesen, Buchführung an der Realschule in Oberroning. Ja, und das war auch sehr lehrreich. Ich sage mal, ist ja Lehrer an der Schule, ist ein bisschen so ähnlich wie ich sage mal, Fußballlehrer. Hast ja auch manchmal mit Schülern auch zu tun und wie tust was vermitteln. War, wie gesagt, eine sehr interessante Erfahrung. Und dann ging es auch weiter. Und plötzlich hat mich einmal der Michael Kölner dann angerufen. Er braucht einen Co-Trainer für 60 München wieder. Und ja, die Chance wollte ich eigentlich da auch dann wahrnehmen. Und muss auch sagen, es war auch schöne Zeit da, auch mit Michael Kölner, dem ich da auch dankbar bin, dass ich dann da wieder hingekommen bin. Und auch die Unterstützung von ihm und dann, sage ich mal, Günter Gorenzel damals auch, den Fußballtrainer da reinzukommen, weil du natürlich schon einmal vielleicht halt, weil du einfach das Ziel hast, auch selber dann mal eine Mannschaft zu trainieren. Und da brauchst du halt gewisse, da brauchst du halt einfach den, sage ich mal, den Fußballlehrer, um das Ganze machen zu können. Ja, dann, wie es im Fußball so ist, bei 60 waren dann auch der ein oder andere Trainerwechsel, wo ich dann auch dann, die wollten dann nochmal einen kompletten Cut, obwohl ich jetzt da mit den Trainern jetzt eigentlich, sage ich, nicht so gekommen bin. Ich war damals aber auch im Fußball-Lehrgang, war auch, sage ich mal, der Verein, also 60 München, hat mich da wirklich gut unterstützt eigentlich, dass ich da den Lehrgang machen konnte, weil du bist ja schon auf den Lehrgängen dann, aber ist auch manchmal das ein bisschen, sage ich mal, intern ein bisschen zerstritten, wo mich dann auch ein bisschen, sage ich mal, gewundert hat, weil sie mich ja eigentlich dazu, sage ich mal, unterstützt haben, um den Lehrgang zu kommen. Aber so ist es dann manchmal, jeder hat da seine eigenen Ideen, sage ich mal, als Vorgesetzter, wie es halt dann weitergeht.
Also,
Und
die einen haben dir gesagt, sie unterstützen dich mit dem Lehrgang und dann sind neu gekommen. Die haben das dann nicht gemacht. Verstehe ich das richtig?
ja, also man kann schon sagen, wie gesagt, ich bin ja damals, war ja bei Michael Köllner Co-Trainer und der Günter Gorenzel war der Sportchef. Und die haben es ja ermöglicht, weil du musst ja natürlich auch fragen, die Leute, du brauchst da Bestätigung auch, sonst kannst du dich ja gar nicht anmelden. Eigentlich eine gute Unterstützung, aber auch natürlich der Verein selber, weil du, wie gesagt, du bist ja, sage ich mal, mindestens ein, zweimal im Monat auch nicht vor Ort. Du musst dann auch gewisse Praktiken machen in anderen Vereinen und die Unterstützung vom Verein. Und dann waren die natürlich weg und da waren halt andere Leute da, andere Trainer, andere Geschäftsführer. Für mich ein wenig komisch eigentlich, aber da war das halt irgendwie nicht so gern gesehen und so. Oder hätte man halt eigentlich nicht so gern erlaubt. Aber ich war dann halt auch schon im Lehrgang. Muss auch sagen, es war jetzt für mich persönlich jetzt auch nicht so schöne Zeit dann, weil das natürlich auch, ist natürlich für einen nicht schön, wenn du da merkst halt von heute auf morgen, dass die Unterstützung jetzt irgendwie halt nicht so da ist, weil der Verein ja eigentlich ja da auch, sagen wir es, der für den Verein, den er jemand stützt, der dann, sage ich mal, einen Fußballlehrgang hat, im Verein dann auch, der kommt aus der Region, sage ich mal, ich war ja auch ehemaliger Spieler bei 60 und man ist ja halt da ein bisschen auch verwurzelt und kennt alle. Aber so ist es halt manchmal im Fußball, das ist halt manchmal einfach so. Das sind auch Sachen, die ich natürlich jetzt auch dann auch nicht so ganz nachvollziehen kann, wie das abläuft, weil ich dann natürlich auch zu weit weg war. Auf jeden Fall habe ich dann halt, war ich dann da bei 60 auch nochmal, ich habe aber trotzdem den Fußballlehrgang dann trotzdem zu Ende gemacht. Und dann hatte ich halt kurzfristig gleich danach einfach die Möglichkeit oder die Option beim Halleschen FC, dritte Bundesliga. Da gab es nicht viel zum Überlegen, das waren nur 7 Spieltage. Ja,
Sozusagen als
also
Feuerwehrmann, könnte man sagen.
ja, das hat mich schon gereizt. Ich wusste natürlich, dass das eine ganz, ganz schwierige Aufgabe ist. Zum einen, weil ich hatte dann auch nur 2 Tage vor dem ersten Spiel Vorbereitung. Dann haben wir auch noch gegen Ulm gespielt. Das war die Übermannschaft. Die hatten bis dahin auch kein Spiel verloren. Und wir hatten eigentlich vor dem ersten Spiel jetzt schon 5 Punkte Rückstand und das schlechtere Torverhältnis. Es war eigentlich von der Ausgangssituation natürlich sehr schwierig. Wir haben auch gegen Ulm verloren, haben das zweite dann auch leider nach 2-0 Führung in Köln noch 4-2 verloren, wo man auch, sage ich mal, vom Körperlichen her und auch so mal von den Optionen her wenig Möglichkeiten hatten. Aber danach war da schon, weil wir waren ja eigentlich die, sagen wir, mit Abstand hatten wir die meisten Gegentore auch in der dritten Liga. Es war auch natürlich mein Ziel, auch mit meinem Trainerteam da zusammen, dass wir das natürlich positiv weiterentwickeln. Hatte natürlich auch, sage ich mal, mit der einen oder anderen personellen Entscheidung auch, das hat auch sehr gut funktioniert, sei es Torhüterentscheidung, sei es Spieler natürlich wieder, wie es oft so ist, wieder zurückzuholen oder auch Chancen zu geben. Ja, und dann waren wir plötzlich auch noch mal da. Dann haben wir zu Hause gegen Ferl Einzel gewonnen. Dann haben wir in Saarbrücken Spitzenmannschaft, die um einen Aufstieg gespielt hat, haben wir auch in Saarbrücken Einzel gewonnen. Dann waren wir plötzlich wieder da. Und dann haben wir leider das dritte Spiel gegen Haching zu Hause Einzel verloren, wo wir eigentlich auch auf ein Tor gespielt haben und einfach der Ball da nicht reinging. Und die kamen dann einmal vors Tor und klar, man hat vielleicht auch ein bisschen das Glück gefehlt. Dann hat man das alles entscheidende Spiel in Bielefeld. Hätte man eigentlich auch gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Haben wir 0-0 gespielt, wo dann in der Nachspielzeit der Crosswhite den Ball dann in der 92. Das war auch das, wenn der Ball da reingeht, dann hätte man nochmal ein Endspiel gehabt am letzten Spieltag. Er ist leider vom Innenposten rausgesprungen in der Nachspielzeit. Wenn wir das Spiel gewonnen hätten, dann hätten wir zu Hause ein Endspiel gehabt. Aber so war man nach dem Spiel leider abgestiegen. Und aber so ist es manchmal. Es sollte dann vielleicht auch nicht sein. Haben wir trotzdem dann noch durch die Doppelbelastung vom Pokal das Halbfinale im Pokal gewonnen und auch am Ende dann noch den Pokalsieg errungen, was mir natürlich auch sehr wichtig war. Sagen wir auch im Verein, ich spiele jetzt gegen St. Pauli in der ersten Runde, ist ein super losen Erstligist. Und trotzdem muss man sagen, das Umfeld war wirklich, also die haben das schon gemerkt, dass hier nochmal alles versucht wird, die, sage ich mal, auch positiv unterstützt. Das muss ja jetzt auch nicht bei vielen Vereinen, die absteigen, auch nicht normal ist, aber das war schon sensationell, die Unterstützung. Auch von der Entwicklung war es, wie gesagt, eigentlich auch auf dem richtigen Weg, aber uns haben vielleicht am Ende zwei, drei Spiele dann noch gefehlt, um das Ruder dann noch rumzureißen.
Ja, das ist.
Ja, und jetzt ist halt aktuell, muss man einfach warten. Ich hatte dem Verein schon mitgeteilt, dass ich jetzt eigentlich dass ich halt in der Regionalliga eigentlich nicht weiter da arbeiten möchte. Auch aus dem Grund, dass zum einen das einfach ein langer Weg ist für einen Fußballlehrer, sage ich mal. Und ich sehe mich halt dann einfach auch im Profibereich. Und Profibereich beginnt für mich erst heute ab der dritten Liga. Natürlich ist es auch so, dass ich, sage ich mal, auch gewisse Vorstellungen dann hätte, wie man sich das dann vorstellt, falls man wieder einen Aufbau hätte, aber ich kenne mich jetzt auch in der Region für Regionalliga Ost auch Nordost auch sehr schwierig aus. Aber der Hauptgrund war einfach, dass ich mich dann schon im Profibereich sehe. Da muss man natürlich auch ein bisschen Geduld haben und einfach auch Glück haben und hoffen, dass man vielleicht jetzt eine Möglichkeit auch kriegt, die wo dann halt länger ist wie 7 oder 9 Spiele, 9 Pflichtspiele.
Gäbe es denn einen Verein, jetzt erste, zweite oder dritte Liga, hast du ja gesagt, wo du sagen würdest, wenn die kommen, dann ohne zu zögern, dann unterschreibe ich.
Ja, es gibt natürlich, sag mal, man muss auch Realist sein. Jetzt so wie man, was wir jetzt zuletzt für Möglichkeit gehabt haben, man kann sich das natürlich jetzt nicht aussuchen. Aber es muss vor allem, das Entscheidende ist, das halt einfach, dass du da was entwickeln kannst, dass du da auch, sage ich mal, Möglichkeiten hast, auch von der Infrastruktur, aber auch vom Material. Und da bin ich da eigentlich schon relativ offen, wenn es denn um Verein geht. Ich denke, es ist auch wichtig, mit Management da gutes Zusammenarbeit, gutes Team auch zu bilden. Also ich bin da schon auch hungrig auf Erfolg, und bin jetzt da nicht auf einen speziellen Verein, sage ich mal, fixiert.
Auf eine
Also ich
Region? Also wenn du sagst, du hast ja vorgesagt, du bist gern verwurzelt oder gern in
Ja, ich
Bayern,
würde
aber.
schon sagen, also in der dritten Liga, ich denke halt mal, so ein Drittligist oder ambitionierter Regionalligist. Ich habe in allen Ligen da fast schon gearbeitet. Natürlich habe ich in den letzten 6, 7 Jahren in der dritten Liga gearbeitet. Da kenne ich jeden Verein, da kenne ich jedes Stadion, da kenne ich mich schon sehr, sehr gut aus. Natürlich ist das natürlich dann auch ein Riesenvorteil, wenn man sich halt sehr gut auskennt. Ich kenne fast alle Spieler, ich kenne halt alle Vereine da auch fast. Und es ist ja auch wichtig, wenn man irgendwo anfängt, dass man da gut vorbereitet ist, dass man auch gut analysiert, was kommt auf einen zu. Das haben wir eigentlich in Halle auch gemacht, dass man da eigentlich top vorbereitet sind, weil das ja auch sehr kurze Zeit war. Da hast du nicht eine Anlaufzeit von 3, 4 Spielen, weil dann wäre die Saison vorbei gewesen. Da musst du schnellstmöglich die Hebel ansetzen. Ich denke auch, dass ich ein gutes Bauchgefühl habe, wenn es um personelle Entscheidungen geht oder zu sehen, welcher Spieler bringt dir was oder hat vielleicht auch eine andere Position, eine Qualität, um dir was zu bringen. Und ja, und dann halt an die Sache akribisch rangehen. Natürlich bin ich offensiv denkend als Stürmer. Ist natürlich mutiges Spiel, dominantes Spiel, auch in allen Spielphasen. Aber ich muss auch gucken, so wie bei Halle war natürlich, wenn ich jetzt eine Mannschaft übernehme, die mit Abstand die meisten Gegentore hat, muss ich natürlich jetzt auch gucken, ich muss erst einmal die Defensive auch stabilisieren und an dem natürlich arbeiten. Aber das ist natürlich normalerweise halt so meine Arbeit und da arbeite ich auch, sag mal, gerne auch im Trainerteam gut mit allen. Da bin ich ein Teamplayer, auch die Spieler diesbezüglich auch mitzunehmen. Natürlich ist der athletische, körperliche Komponente immer sehr wichtig auch für mich, weil ich das aus eigener Erfahrung weiß. Da kann man immer viel auch machen und auch wichtig, dass man da in guter Verfassung ist und da geht es halt darum, dass man dann alle auch mitnimmt und das Entscheidende ist halt, dass du dann einfach auch siehst, dass da eine Verbesserung da ist und dann halt auch brauchst du auch ein bisschen Glück und als Trainer dann halt erfolgreich zu sein.
Wenn man jetzt auf die Stürmer geht, da gibt es ja inzwischen so zwei Lager oder zwei Arten von Stürmern. Früher war es so der Stürmertank, der vorne da stand, wo er stehen muss. Also Mario Gomez, Mario Mandzukic fallen mir da ein, Edin Dzeko. Und dann gibt es, oder hat es sich entwickelt, dass es auch Stürmer gibt mittlerweile, die mit nach hinten arbeiten, mit sich die Bälle aus dem Mittelfeld holen und so ein bisschen mitspielen und nicht nur vorne. Böse gesagt, nur vorne warten. Welche Art von Stürmer würdest du als Trainer präferieren für deine Art, Fußball zu spielen?
Ja, natürlich von Haus aus, wenn man selber, ich war eher geprägt von, sage ich mal, Schnelligkeit, Durchsetzungsvermögen und der schnellsten Weg zum Tor, willst du natürlich vielleicht eher, natürlich mag ich mal gern schnelle Spieler. Aber es ist auch in denen liegt auch kein Wunschkonzert. Also du kannst jetzt auch nicht sagen, ich will den. Du musst mit dem vorhandenen Material arbeiten und bin da diesbezüglich auch offen, mit allen zu arbeiten und die auch zu verbessern oder weiterzuentwickeln, mit individuellen Training, individuellen Coaching. Da kann man ja trotzdem auch immer wieder was machen. Das Wichtige ist, dass du natürlich das System, die Taktik da auch immer dementsprechend anpasst. Aber trotzdem, egal Stürmertyp hin oder her, Fußball wird immer ein Laufsport bleiben und du musst halt natürlich gewisse läuferische Sachen musst du schon einfordern. Weil, klar, wenn du jetzt einen Stürmer hast, der jetzt nichts läuft, aber in jedem Spiel sein Tor macht, dann kannst du vielleicht bei einem oder anderen vielleicht einmal drüber hinwegschauen. Aber grundsätzlich muss sich halt schon jeder natürlich einbringen, im Rahmen seiner Möglichkeiten und im Rahmen natürlich auch seiner Qualitäten. Das Entscheidende ist, denke ich, dass du auch den Jungs einfach ein Training anbietest oder ein Training einfach so steuerst, dass die Sachen halt einfach auch alle abgedeckt sind. Sowohl taktisch, was du dir vorstellst, mit Ball, was du gegen Ball, gegnerspezifisch, was am Wochenende auf dich zukommt. Und natürlich auch im athletischen Bereich halt einfach so trainierst, dass du, sage ich mal, dass der eine gewisse körperliche Voraussetzung hat. Wenn du jetzt natürlich viel frei machst, dann ist es auch immer schwierig. Deswegen da akribisch arbeiten. Die Intensität ist mir da auch sehr wichtig. Ein Training, weißt du, wie man trainiert, du spielst du natürlich auch. Es ist natürlich der eine oder andere Spieler gehört da eine gewisse Eigenmotivation dazu. Das ist klar, da kannst du schon immer, das muss natürlich auch jeder Spieler selber auch wissen, was will ich mir noch verbessern, was will ich mir. Wo habe ich vielleicht auch noch Defizite? Man kann natürlich auch nicht alles vorgeben oder alles abdecken, das gehört auch dazu. Aber größtenteils will ich schon so auch trainieren, wie ich spiele. Und da gehört natürlich eine gewisse Intensität und Körperlichkeit, Athletik natürlich auch dazu. Und das musst du halt im Training einfach auch so planen und steuern, dass das natürlich auch im Training vorkommt. Ist ja heutzutage auch, du hast ja deine Athletiktrainer auch und deine, sage ich mal, digitalen Sachen, wo du auch viele Dinge da auch ablesen kannst oder auch mit Datenanalyse halt, viele Sachen machen kannst. Und das Entscheidende für mich ist eine gewisse auch die Kommunikation mit den jeweiligen Spielern, dass du da immer im guten Austausch bist und dass die dann einfach da diesbezüglich vorbereitet sind.
Hast du als Trainer, hast du jemanden, wo du sagst, diesen Trainer, den bewundere ich oder so möchte ich trainieren können oder den Spielstil möchte ich adaptieren können? Hast du da irgendjemanden im Kopf oder sagst du, bin ein eigener Trainer, ich habe da keine Vorbilder oder sowas von der Art?
Ja, natürlich es gibt halt viele Trainer, die natürlich schon ein Vorbild sind, wie die arbeiten, und das eine oder andere kann man sich natürlich jetzt auch ein paar Sachen abschauen. Da gibt es natürlich die ganzen Welttrainer, haben natürlich in gewisser Weise immer, sage ich mal, eine Vorbildsfunktion, sei es ein Ancelotti, sei es ein Pep Guardiola, Klopp, egal, da kann man viele, viele auch nennen, die man natürlich auch beobachtet. Bei manchen, sage ich mal, auch weniger, sage ich mal, wie sie vielleicht spielen, wie sie auch eine Mannschaft führen. Da hat ja auch jeder seine eigene Art, wie Personalführung allgemein auch ist. Sag mal, ich glaube, du musst trotzdem als Trainer deinen eigenen Weg gehen. Aber natürlich sind es schon Trainer, vor allem. Auch wenn ich jetzt sagst, so von Pep Guardiola, klar kannst du jetzt dir die Trainings, siehst du Trainingsformen von dem, die kannst du auch mal machen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass du dann so bist wie der. Also da muss ja alles irgendwie passen. Die Trainings müssen ja zu deiner Philosophie passen. Was willst du damit auch bezwecken mit der Trainingsform? Also du kannst jetzt nicht irgendein Training machen, nur weil da Pep Guardiola, Ancelotti das Training gemacht hat, dann trainiere ich das Gleiche. Deswegen bin ich ja noch lange nicht der, weil du bist, sagen wir, charakterlich, wie gesagt, bin ich schon jemand, der kommunikativ ist, auch immer offenes Ohr hat, auch von der Menschlichkeit. Aber natürlich auch erwarte ich halt, dass jeder dann auch alles auch abruft, und das Entscheidende ist, die Jungs da auch mitzunehmen und einfach auch von denen einfach das anzubieten, dass du die ja auch immer gut darauf vorbereitest, immer gut vorbereitet sein auf jedes Spiel, und dann gehört natürlich auch immer ein bisschen Glück auch dazu.
Was hältst du von diesen ganzen modernen Begriffen wie Holding Six, abkippende Acht, Flügelspieler beziehungsweise, dass die nicht hinten nach vorne rennen müssen und so weiter? Gibt's ja ganz viele Beispiele, wie die ganzen Begriffe, taktischen Begriffe heute heißen. Findest du das gut, weil es ein Fortschritt ist, weil es modern ist, weil sich das weiterentwickelt, oder findest du eigentlich hat man vor 20, 30 Jahren, 40 Jahren die richtigen Begriffe und dass das alles ein bisschen mehr Spielerei ist, was anderes?
Ja gut, die Begriffe, die haben sie ja oft so implementiert, dann auch über die Jahre. Ich glaube, das Entscheidende ist ja, was willst du damit jetzt bezwecken? Also wenn ich jetzt eine Holding 6 habe, ob ich jetzt da sage Holding 6, oder ich will einfach, dass ein zentraler Mittelfeldspieler meine Sechserposition hält, das ist ja klar. Das Entscheidende ist ja, dass der Inhalt ist ja entscheidend, was du damit bezwecken willst, und vor allem, du musst halt auch dementsprechend das so auch trainieren. Also dem Spieler jetzt nur zu sagen, ich habe das, sondern du musst halt auch da komplex trainieren, dass du den Spielern jetzt auch die Sachen sagen willst. Also es gibt auch, sag ich mal, das eine oder andere Prinzipien oder Standardsachen, die ich natürlich auch habe in meiner Philosophie, wo die Spieler dann halt einfach genau wissen wollen, was wir da vorhaben.
Was wären das für Prinzipien?
Ja, wenn es jetzt zum Beispiel im Mittelfeld darum geht, ist jetzt mir schon wichtig, dass wir gewisserweise auch im Mittelfeld eine Dynamik haben, wo wir den Gegner dann auch stempeln. Das heißt, dass wir schon eine gewisse Mannorientierung oft haben, auch im Mittelfeld. Aber ob jetzt das der Überbegriff ist, der eine sagt Stempeln, der andere sagt Press drauf, da hat ja jeder seine anderen Begriffe. Genauso ist wie der eine sagt, ich glaube Nagelsmann sagt irgendwie bei Fünferkettenspieler Joker, der andere sagt Flügelstürmer. Es ist ja oft auch so eine Begriffsdefinition, die ja den gleichen Position meinen, aber irgendwie halt einen anderen Ausdruck Wie gesagt, das Entscheidende ist, glaube ich, dass vor allem die Spieler, denen du das vermittelst, wissen, was du damit meinst und dass du dementsprechend das so vermittelst, dass vor allem dann die Aufgaben halt auch, oder dass sie halt wissen, was zu tun ist.
Und wahrscheinlich gehe, also kann ich mir jetzt vorstellen, muss man natürlich auch seine Mannschaft, seine Taktik, seine Aufstellung je nach Gegner ausrichten. Oder sagst du, wir richten uns nicht nach uns aus, sondern wir spielen unser Spiel und sie müssen sich auf uns, der Gegner muss sich auf uns einstellen. Wie siehst du das?
Es gibt, ich sehe schon, es gibt, sagen wir mal, schon gewisse klare Prinzipien, die sich jetzt nur auf uns richten, wie wir halt agieren wollen, mit Ball oder gegen Ball. Aber mittlerweile ist ja das Spiel so dynamisch geworden, da kannst du heutzutage jetzt nicht sagen, ja, wir spielen jetzt 4-4-2 oder wir spielen jetzt 4-2-3-1, weil ja du permanent irgendwie eine Bewegung hast, eine Dynamik hast im Spiel. Wo einfach dann die Struktur oder die Systematik vom Spiel ja mal eine andere ist. Also du kannst einmal zwei Stürmer vorne haben, die anlaufen, dann hast du praktisch ein 4-4-2, sage ich, gibt der eine jetzt ab auf die 10, hast ein 4-2-3-1, hast gute Außenverteidiger und Sechser holt sich mal den Ball ab, dann hast du im Prinzip einen Dreieraufbau, da kannst du auch sagen, es ist dann eine Dreierkettenstruktur. Also ich denke schon, dass du da eine gewisse Flexibilität sowohl mit als auch gegen Ball auch brauchst. Auch wichtig ist da auch den Gegner immer schon zu analysieren. Wo bietet er dir, sage ich mal, Räume an? Was hat er für Stärken, Schwächen? Um natürlich selbst, sagen wir mal, die Stärken natürlich vom Gegner so gut wie möglich zu neutralisieren und deine Stärken natürlich anzupassen oder zu sehen, wo ist ja gewisserweise auch wie Schach, dass du dann, sage ich mal, gewinnst.
Du hast gerade gesagt, wie Schach. Als Zuschauer kann es ja dann auch, wenn es dann zu sehr taktisch wird, kann es das für den Zuschauer vielleicht mehr oder weniger langweiliger werden, weil weniger Torszenen oder Tormöglichkeiten dann passieren, weil sich die beiden Mannschaften halt taktisch wie ausschalten. Wie empfindest du das,
Ja,
wenn du sowas siehst?
gut, das liegt aber natürlich auch darin, was hast du als Trainer voraus hast für Ausrichtung. Also bist du jetzt jemand, der sehr abwartend spielen will, eher nur auf Umschalten, der natürlich sehr, sehr tief verteidigt. Wenn du natürlich dann gegen andere Mannschaft spielst, die auch sehr tief verteidigt und sage ich mal, dann ist klar, dann wird das oft so Sicherheitsspiel, wo man natürlich bei der einen oder anderen Mannschaft jetzt auch. Was sage ich mal, bei der Europameisterschaft, da siehst du ja schon große Unterschiede. Aber bist du jetzt zum Beispiel so eine Mannschaft, die halt sehr, 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 sehr mutig, sage ich mal, oder sehr hoch schon attackiert und natürlich auch, dann hast du natürlich auch viel schneller, bist du natürlich auch schon in der Aktion natürlich drin, wenn du nicht so abwartend spielst, sondern und das mag ich natürlich schon, dass man schon sehr, sehr mutig anläuft. Auch wir selber wollen natürlich schon entscheiden, sowohl gegen Ball, auch mit Ball, wo die Spiel angeht. Und auch mit Ball natürlich auch schnell natürlich Felder überbrücken, schnelles Vertikalspiel nach vorne und um natürlich auch schnellstmöglich Torraumszenen herauszuspielen. In einer gewissen Weise im letzten Drittel brauchst du natürlich auch eine gewisse individuelle Qualität, vor allem eins gegen eins, auch die Spieler dahin zu bringen, mutig da auch zu sein, ins 1 gegen 1 reinzugehen. Ich sage ja immer, dann auch in die Box oder in den 16er da auch reinzukommen, um auch Chancen zu kreieren.
Da gibt es ja auch in dem letzten Drittel im 16er, gibt es die einen, die sagen, wo man das Gefühl hat, so wie sie spielen, wollen sie den Ball ins Tor tragen. Und die anderen Mannschaften, die schießen dann aus dem schon auf den 16er oder einfach mal früher drauf. Was sagst du deinen Spielern? Oder was würdest du deinen Spielern sagen?
Ja, zum einen kommt es ja immer auch darauf an, was hast du natürlich. Du musst ja auch immer gucken, was hast du für Spieler. Wenn ich jetzt natürlich schnelle Flügelspieler habe, die gut im 1 gegen 1 sind, dann versuche ich die natürlich auch dahin zu animieren, auch immer wieder diese 1 gegen 1 zu suchen, beziehungsweise so frei zu spielen, dass sie in eine 1 gegen 1 Situation kommen. Wenn ich jetzt natürlich kopfballstarke Stürmer habe, ich sage jetzt mal, wie bei der deutschen Nationalmannschaft, jetzt der Füllkrug ist ja schon ein Spieler, der ist sehr kopfballstark und da hat man natürlich auch in den Spielen gesehen, der ist natürlich unheimlich stark, wenn er natürlich mit Flanken gefüttert wird. Und da hat er seine Qualitäten natürlich im Kopfball. Oder wenn du jetzt auch mit zwei Stürmer spielst, ist auch für den Gegner natürlich auch immer schwieriger zum Verteidigen wie nur mit einem Stürmer. Also da gibt es schon viele, viele Optionen. Ich glaube, das Entscheidende ist vor allem beim Offensivspiel, ist, wie viele Leute hast du, die am Offensiv beteiligt sind. Wenn du natürlich von Haus aus eine Mannschaft bist, die in der Defensive immer alles, sage ich mal, auf Sicherheit spielt und alles natürlich doppelt und dreifach abgesichert haben willst, dann fehlen dir natürlich vorne die Leute, um Tore zu erzielen. Aber wenn du natürlich jemand so wie ich bin, ich mag natürlich gern das 1 gegen 1, weil für mich ist ein Fußball, ist zwar schon 11 gegen 11, aber im Prinzip habe ich überall 1 gegen 1 auf dem Platz und ich muss mich halt eigentlich im 1 gegen 1 Duell gegen meinem Direkten einfach durchsetzen und sowohl defensiv als auch offensiv. Und da erwarte ich halt auch im Defensiven von einem Verteidiger, dass er einfach seine Zweikämpfe da im 1 gegen 1 einfach gewinnt. Und vorne ist das halt auch genauso. Und deswegen mag ich das schon mutig, hinten auch dementsprechend auch hoch zu verteidigen und auch mutig 1 gegen 1 zu verteidigen und nicht doppelt und dreifach alles abgesichert und noch mehr Absicherung, noch mehr Absicherung, weil sonst fehlen dir ja auch im Offensivspiel die Leute, um Tore zu erzielen. Und ich will ja auch Tore schießen.
Ja. Würdest du denn bei deiner Mannschaft deinen Flügel, deinen Außenverteidigern zum Beispiel sagen, wenn die Möglichkeit da ist, geht nach vorne, unterstützt vorne? Oder würdest du sagen, nur wenn möglich, wenn's dringend ist, wenn wir im Rückstand sind, nur dann, nur wenn's nur der Mann ist?
Ja, natürlich. Also, mein, das ist ja auch wieder eine Situation, wenn du jetzt da lautstarke Außenverteidiger hast, die musst du natürlich schon schauen, dass du die einbringst. Die, wo lautstark sind, die, wo gute Flanken haben oder einfach Qualitäten haben. Also das ist ja wichtig, dass du die dann auch mit einsetzt. Das ist ja auch von der, wie ich gesagt habe, auch von der Flexibilität. Je mehr Spieler, dass sich da einschalten, hast, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch höher, wenn du mehr Leute natürlich von der Positionierung auch vorne hast.
Ja.
Aber sie müssen natürlich, klar, sie müssen dann trotzdem, so wie alle, auch gegen den Ball arbeiten. Aber wenn du den Ball natürlich nach Ballverlust auch relativ hoch wieder gewinnst, kannst du dich natürlich auch schon mit der Dominanz schon relativ nah am gegnerischen Tor auch festsetzen.
Hattest du als Spieler ein Vorbild, an dem du dich orientiert hast? Du hast gesagt, du warst eher ein Kopfballstarker, ein kräftiger Stürmer. Ein schneller auch, also eigentlich Sachen, Attribute, die man heute eher verteilt oder nicht bei jedem zusammen entdeckt. Hattest du da irgendjemanden?
Ja, also Kopfverstärkung war jetzt nicht ganz so. Also ich war eher so 1 gegen 1, Athletik, Schnelligkeit durchsetzen und vor allem, sage ich mal, Chancenverwertung, Vorinstinkt. Ja, so speziell jetzt, aber früher hat man schon natürlich die Stürmer, sage ich mal, zu meiner Zeit, sei es deutsche Stürmer, Rudi Völler, auch Miro Klose, super, super damals auch gewesen oder auch andere Nationalitäten, ist klar. Weil das sind natürlich Weltstars. Aber ansonsten versucht man sich immer vielleicht vom einen oder anderen was abzugucken. Aber ich habe schon halt einfach immer für mich schon geguckt, wo sind deine Stärken, an denen immer wieder zu arbeiten, auch an den Schwächen, Beidfüßigkeit, Abschluss, dass du da halt auch immer wieder hohe Wiederholungszahl im Training auch hast, selber da zu trainieren, dir nochmal Flanken geben zu lassen, nochmal Abschluss mit dem Torhüter, um einfach da immer wieder Abschüsse und einfach auch Erfolgserlebnisse zu haben.
Hast du eher einen Stürmer, der gerne allein vorne stand, oder hast du lieber einen neben dir gehabt, also zwei Stürmer?
Ja, ich fand schon eigentlich gut mit zwei Stürmern immer, ist klar. Also da bist du, ich war von Haus aus schon immer auch Fan, wenn du zu zweit auch spielst, weil es auch für den Gegner auch immer schwieriger ist. Du bist natürlich dann auch oft in einer 1 gegen 1 Situation leichter, wie wenn du jetzt alleiniger Stoßstürmer bist und gegen zwei hast. Das ist auch für den Gegner oft auch schwieriger zum Verteidigen. Ja, wie ich in Uerdingen auch mal hauptverantwortlich tätig war, da hatte ich damals drittelig auch das Glück, dass ich zwei Stürmer hatte, die sich auch gut ergänzt haben damals mit Göre und Osawe. Aber es muss halt auch immer passen, dass du auch das Spielermaterial einfach auch so passt und das drumherum. Also ich denke, da ist es auch wichtig, das auch als Trainer dann auch zu erkennen. Aber für mich selber was habe ich schon immer geliebt. Vor allem in Fürth haben wir oft mit zwei Stürmern gespielt. Damals auch mit dem Alagui, zweite Liga, aber auch gute Zeit. Oder auch in Burghausen, dann haben wir oft damals auch noch mit zwei Stürmern gespielt. Ja. Das war aber auch dann oft so, dass ich dann auch ein bisschen rechts außen auch gespielt habe, dann in einem 4-2-3-1. Der reine Stoßstürmer, das war jetzt nicht unbedingt so mein Ding.
Wer war denn dein Lieblingsstürmerpartner in deiner Karriere? Kannst du da dann ein Ranking geben oder gibt es da einen, an den du denkst?
Oh, das ist jetzt eigentlich schwierig. Also ich muss sagen, damals klar, zweite Liga mit dem Semih Alagui, da waren wir beide sehr treffsichere Stürmer und waren wir damals, glaube ich, auch eines der besten Sturmduos in der zweiten Liga. Das hat natürlich schon gut harmoniert. Es hat sich natürlich dann bei den anderen Vereinen schon immer so entwickelt, dass wir meistens eigentlich nur noch mit einem Stoßstürmer gespielt haben, weil wenn man sieht jetzt die Entwicklungen, es gibt eigentlich nicht mehr so viele, die dann mit zwei Stürmern, so ein 4-3 mit zwei Stürmern ist eigentlich auch gibt es auch nicht mehr so oft. Viele haben dann 4-3-3 mit den schnellen Flügelspielern à la Robben, Ribéry-mäßig, wo dann so ein Stoßstürmer dann oft auch in der Mitte ist. Und deswegen, ja, war es so gut, wie es war auch in meiner Karriere. Und ansonsten als Trainer, wenn du natürlich irgendwo hinkommst, ist oft ja auch schon die, sage ich mal, hast du ja wenig Einfluss auf die Transferpolitik, weil ja meist das alles schon vorüber ist. Musst du halt hoffen, dass du relativ lange dann auch mal in einem Verein bist, damit du da auch im Transferbereich vielleicht auch noch Einfluss haben willst, was du halt auch genau spielen willst. Das Entscheidende ist aber auch halt, was passt natürlich auch zur Mannschaft. Finde ich auch wichtig, was passt auch vielleicht auch zu einem Verein für Fußball. Das denke ich, ist auch immer wichtig. Aber das Entscheidende ist noch, was bietest du der Mannschaft dann auch vom Training her, dass du da einfach auch komplex oder auch einfach so trainierst, dass du das natürlich auch so rüberkriegst, weil es bringt dir jetzt nichts, ein System zu spielen, das dann mit den Spielern nicht funktioniert oder das einfach nicht so passt.
Ist es denn so, dass wenn du jetzt mit einem Verein sprichst als Trainer, der dich haben will
Ja.
und dich angesprochen hat, wird da schon in einem Vorgespräch gesagt, sagst du im Vorgespräch, passen Sie auf, ich präferiere die Spielart oder die Taktik und die Formation, passt das zu Ihnen? Oder umgekehrt, Sie sagen, hier in diesem Verein haben wir seit 20 Jahren, so wie bei den Holländern über Jahrzehnte, die haben auch nur eine Formation gehabt. Jahrzehntelang, wir haben diese Aufstellung und Sie müssen sich an diese Aufstellung anpassen, oder wie ist das?
Möglich, ja, es kann möglich sein. Also bis jetzt war es jetzt nicht so, weil es schon so war, dass ich jetzt das System kannst du, meistens ist es ja so, wenn du jetzt zum Gespräch kommst, so war es jetzt einmal, da habe ich den Verein oder die Mannschaft von vornherein schon bis ins kleinste FF analysiert. Also da habe ich mir so viele Spiele oft schon angeguckt, zusammen mit meinem Co-Trainer. Haben wir uns so viel vom Gegner schon angeguckt, schon die ganzen Spiele oft analysiert, dass wir schon sehr, sehr viele Anhaltspunkte halt auch haben, beziehungsweise schon sehr, sehr viel wissen. Dann kommt noch dazu, dass ich in der dritten Liga einfach schon sehr, sehr viele Spieler kenne, aber natürlich auch diesbezüglich vom System her sehr flexibel bin. Also wenn jetzt die klare Vorgabe sein sollte, du sollst ein gewisses System spielen. Meistens kann es ja eigentlich fast nur sein, ob Dreierkette oder Viererkette, das ist jetzt vom System her, finde ich, den größten Unterschied, wobei ich dann sagen muss, die anderen Systeme, wie ich zuvor schon erwähnt habe, sind eigentlich von der Dynamik heutzutage so fließend ineinander, gehen so fließend ineinander über. Der größte, also ob ich jetzt ein 4-2-3-1 habe oder dann vielleicht einmal ein 4-4-2 einmal punktuell habe oder da sehe ich jetzt. Das kannst du gar nicht so strikt trennen, dass ich sage, jetzt spiele ich nur noch das. Also da brauchst du schon eine gewisse Flexibilität von Haus aus. Und aber ansonsten geht es darum, einfach dann das so einfach den Jungs zu vermitteln, was du halt einfach, damit du halt da erfolgreich bist. Das Entscheidende für mich ist, bei allem Systemen hin oder her, da bin ich schon offen und flexibel. Aber was ich eigentlich halt schon habe, ich will halt mutig spielen. Ich will offensiv spielen, ich will auch eine gewisse Dominanz haben. Und das versuche ich halt eigentlich schon so reinzukriegen. Ist aber auch, sage, wenn du natürlich einen Verein hast, der das jetzt nicht so haben will, ist das für mich jetzt eigentlich auch eine Möglichkeit, dass man kann sich da anpassen. Wobei ich jetzt glaube, dass wenige Vereine heutzutage, wollen das ja viele. Es scheitert ja oft an der Umsetzung. Und da ist halt einfach dann gefragt, dass einfach auch wichtig ist, da von der Detailarbeit, das halt im Training einfach da gut zu trainieren.
Ist
Und vor allem komplex zu trainieren.
das ein Grund, warum vielleicht das Training selber heute als Spieler schwieriger ist oder anspruchsvoller als früher, weil man, wie du gesagt hast, sich variabel bewegen muss, beziehungsweise wissen muss, jetzt spielen wir Viererkette, jetzt Dreierkette, jetzt vielleicht mal Fünferkette und das müssen wir alles drauf haben? War das früher vielleicht nicht so wie heute?
Ja, heutzutage sind ja viele, sage ich mal, kommen aus dem Nachwuchsleistungszentrum. Da kennen die ja schon fast alle Systeme. Beziehungsweise haben die schon irgendwas einmal gehört. Und durch die ganzen Social Media oder so auch viel, da kennen die viele Systeme. Aber du musst halt nicht nur kennen das System, sondern du musst auch immer wissen, was hat jetzt das auch für Vor- oder Nachteile? Oder wie interpretiere ich natürlich ein gewisses System? Also, du kannst Dreierkette offensiv spielen, du kannst das defensiv abwarten spielen, dann ist eher so eine Fünferkette oft. Dann, wie du gesagt hast, wie ich zuvor gesagt habe, wenn du natürlich das mutig spielst, hast du 1 gegen 1 Situationen, dann sieht es schon wieder anders aus. Dann kannst du natürlich mit einer Dreierkette, sage ich, eine Breite ist dann wieder schwieriger zum Verteidigen, wie natürlich mit einer Viererkette, weil du 4 Leute natürlich hast. Willst du natürlich offensiv eine gewisse Dominanz haben und ist natürlich wieder von Vorteil, wenn du, wie wir zuvor gesagt haben, wenn du von der Viererkettenstruktur hohe Außenverteidiger, relativ viele Spieler natürlich im Offensivbereich hast, um halt möglichst nah dann am Tor mehr Leute zu positionieren. Ich vor du, wenn du natürlich relativ viele Spieler hinter dem Ball hast, dann ist natürlich auch schwieriger, offensiv zu Werke zu gehen. Und das ist halt immer das Entscheidende, den Spielern beziehungsweise auch den Verantwortlichen zu verdeutlichen, was entscheidend ist, natürlich auch den Spielern. Was willst du damit bezwecken? Oder was hat eigentlich alles auch seine Vor- oder Nachteile? Oder was passt dann vielleicht auch für den Gegner gerade einmal gut? Also, und dann musst du das halt einfach immer auch dementsprechend auch trainieren, aber halt auch detailliert trainieren, auch und nicht nur oberflächlich. Also dann nicht sagen, ja, jetzt spielen wir Dreierkette und spielen wir mal drauf los. Das hatte ich zwar auch schon Leute, die das gesagt haben, und das hat dann auch manchmal sogar funktioniert, aber ich bin halt schon dann jemand, der dann halt den Jungs das versucht, auch im Detail auch zu vermitteln, damit die das auch verstehen können, was halt auch der Sinn und Zweck dann dahinter ist. Und was dann auch wichtig ist, auch vom Individualtraining her, auch die in der jeweiligen Position halt auch gefordert ist, dass man da den Jungs da immer sich weiterentwickeln kann. Auch Video, denke ich, ist da heutzutage auch immer wieder wichtig. Auch, sage ich mal, dass du da Videoanalysen machst, auch im Individualbereich, dass du denen auch aufzeigst, wenn sie es sehen. Und das gehört halt einfach für mich halt zu einer guten Trainerarbeit, alles dann dazu, dass man da auch gut vorbereitet ist, für Woche für Woche.
Hast du in deinem, als für dich, hast du eine, so wie gesagt, ein Motto, ein Merkspruch, etwas, an dem du dich, ein Leitspruch, an dem du dich als Spieler oder als Mensch angehängt hast, wenn's mal schlecht lief oder sowas?
Ja, gut, der Antrieb war schon, also ich muss schon sagen, ich hatte extrem Siegermentalität, war für mich schon immer, also das gewinnen wollen, ich bin ein schlechter Verlierer, so, sogar gegen meine Tochter, die ist 7, Da verliere ich auch nicht gern oder lass die nicht einfach gewinnen. Aber für mich ist natürlich schon ein bisschen, aber das ist halt aus meiner aktiven Karriere, so ohne Fleiß kein Preis. Also ich denke, wenn man fleißig ist oder sich einfach viel erarbeitet, ich musste mir auch vieles hart erarbeiten, weil ich jetzt auch nicht mit Riesentalent dann so gesegnet war, sondern einfach fleißig war und auch vielleicht auch mehr trainiert hat wie andere. Klar, soll jetzt nicht irgendwie komisch klingen, aber ich habe halt schon auch viel da investiert, auch finanziell dann noch mit mir einen Personal Trainer geholt, um in dem Bereich, athletischen Bereich, eben im Schnelligkeitsbereich nochmal zusätzlich da zu arbeiten, in der freien Zeit, in den Pausen, Sommerpausen, in der Winterpause und so. Auch oft, habe ich auch manchmal sogar auch fast durchtrainiert in der Sommerpause. Also nicht jetzt irgendwie 4, 6 Wochen nur Halligalli gemacht, sondern teilweise habe ich dann auch in der Pause dann weiter trainiert oder noch alles halt einfach auch versucht anzutreiben, um gewisse Ziele einfach zu erreichen.
Zum Abschluss würde ich gerne noch fragen, hast du aus deiner Fußballzeit, aus deiner aktiven Zeit, man sagt ja oft, im Fußball hat man nicht viele Freunde, hast du Leute, Freunde, Menschen aus deiner Karriere, aktiven Karriere, mit denen du heute noch Kontakt hast, wo du sagst, ey, der, mit dem hatte ich eine coole Zeit da und da und wir sind heute noch in Verbindung oder eher weniger?
Ja, klar gibt es immer mal wieder Leute, mit mir Kontakt haben oder auch mit Trainerkollegen. Klar, meinem Daniel Rosin habe ich noch damals von Burghausen Kontakt. Das ist ein guter Freund immer noch. Man läuft sich dann oft immer wieder über den Weg. Also ich bin jetzt auch keiner, wo man dann jetzt permanent Kontakt hat. Aber Martin Lanig, der ist jetzt auch in der dritten Liga als Experte, dann trifft man den mal wieder. Dann Michael Wiesinger, den werde ich jetzt einmal besuchen. Der ist NLZ-Leiter Nürnberg, da mal auch zuzuschauen. Man kennt sich schon, dann schaue ich mal bei anderen Leuten wieder, habe ich in der Vorbereitung beim Training zugeguckt, dann waren da auch Spieler, die ich kommentiert hatte, oder du triffst einfach da in München, wo ich wohne, Spieler, die ich auch hatte. Also man läuft sich im Fußball schon immer wieder auch über den Weg und ja, das ist auch schön. Mittlerweile geht es ja von den Kontakten her mit Social Media immer noch einfacher, dass man trotzdem auch noch in Kontakt bleibt. Und ja, ich habe da eigentlich immer zu allen immer entspannte Verhältnis gehabt. Klar kommt man vielleicht mit dem einen oder anderen, ist dann vielleicht immer mal schwierig, aber ich denke, das Entscheidende ist, dass man alle an den gleichen Strang zieht, dass man Erfolg haben will und ich denke, ich bin ein umgänglicher Typ. Mit mir kann man immer über alles reden. Und am Ende des Tages will man ja natürlich als Mannschaft, zu der ich mich natürlich in einem Team auch dazu, als Trainer dazu zähle, dass man da gemeinsam erfolgreich ist. Da sind natürlich hin und wieder auch mal schwierige Entscheidungen machen muss. Da muss ist ja klar, man muss da manchmal schwierige Entscheidungen treffen. Das war jetzt in Halle auch so, wo du einfach mal Entscheidungen treffen musst, ein Torwartwechsel oder einfach einen Spieler nicht in den Kader. Das ist halt manchmal so. Vor allem, wenn du einen großen Kader hast, dann ist das halt einfach hat das mit keinem persönlich oft zu tun, sondern ist halt dann oft so.
Stefan, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es war ein richtig cooles Gespräch,
Ich danke dir.
sehr
Sehr
auch
cool, ja. Hat Spaß
taktisch
gemacht.
intensiv. Ich hoffe, ich bin nicht als der größte Laie rübergekommen.
Nein, nein, alles gut. Alles gut, hat Spaß gemacht und vielleicht hören wir es ja mal wieder.
Ja, genau. Super. Vielen, vielen Dank, Stefan. Danke dir.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.